die Hochsensibilität in dem gleichen Namen. Und mit dem kannst du viel besser drum um Sachen wie nachher erklären oder greifbar machen.
Vielleicht haben gewisse, die ADHS haben, auch eine gewisse Hochsensibilität. Die grösste Veränderung sind die Kinder, sie bei mir. Sie heben dir den Spiegel an und dann fangst du an richtig. Ciao und herzlich willkommen zum Making Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich Marietta Kohnen bei mir zu Gast. Marietta ist Coach. Marietta, herzlich willkommen.
Ciao Stefano.
Marietta, hast du noch Ergänzungen zu dir, nebst dem, dass du Coach bist in deiner Funktion, hast du noch andere Skills?
Ja, ich bin natürlich noch in erster Linie oder primär bin ich natürlich noch Mami und bin noch aber Kinder- und Jugendcoach, genau. So.
Ja, genau. Und wir haben ja zusammen vor, ich weiß nicht, das sind etwa 2 Jahre.
Ich glaube, ja.
Die Mehrere waren, oder? Haben wir einmal zusammen eine Ausbildung gemacht zum systemisch orientierten Coach-Grundkurs. Und dort sind wir, ja, 2 Wochen lang haben wir zusammen Kontakt gehabt, ziemlich, ja, zum Teil auch intensiv, weil wir ja gewisse Praktiken zusammen ausprobieren. Und ja, du hast mich dann irgendwann mal kontaktiert und gesagt, hey Stefano, ich habe etwas, das sicher spannend sein könnte, oder? Willst du uns mal tiefer erzählen, um was es da geht?
Ja, das ist richtig. Ich habe ja irgendwann einmal in meinem Mami-Dasein habe ich dann angefangen, so ein bisschen mit in als Klassenhilfe zu arbeiten. Und im Rahmen von dieser Klassenhilfe habe ich gemerkt, ich bin mir ein bisschen nackt vor diesen Kids oder vor diesen Jugendlichen. Ich will etwas in meinen beruflichen Werdegang noch reinpacken. Und dann habe ich dann aber ein bisschen Umfeld, was es da gebe. Und habe dann die Ausbildung gefunden, die wir zusammen dann Heilehrer kennen. Und im Rahmen von dieser Ausbildung bin ich mir im Vorfeld effektiv nicht bewusst gewesen, dass ich dies nicht nur theoretisch durchläufe, die ganzen Prozesse, sondern wirklich auch einen Selbstdurchlauf mache. Und in der 2 Wochen Ausbildung, die wir da hatten, die sehr intensiv war, habe ich dann irgendwie gemerkt, da ist etwas, ich nehme Sachen anders wahr oder intensiver wahr, wo meine anderen Kursteilnehmer. Und bis jetzt das erste Mal mit dem konfrontiert wurde, weil ich mir das vorher aber nicht bewusst war. Ich bin bis jetzt durchs Leben gelaufen und habe gedacht, all das, was ich so intensiv wahrnehme, das ist normal, das nehmen alle anderen auch so wahr. Und es ist mir erst in diesem Rahmen ist quasi über mir der Knopf aufgegangen, dass ich da vieles vielleicht einfach ein bisschen sensibler wahrnehme, was die anderen um mich herum.
Ja, genau. Und die Sensibilität, die du jetzt da ansprichst, was hat das für ein Wort? Oder wie sagt man dem? Oder gibt es überhaupt ein Wort dafür?
Ich bin dann nachher ein bisschen auf die Sprünge gegangen, auf die Suche gegangen. Ja, was nehme ich denn da so wahr? Was ist das denn genau? Und habe dann irgendwie herausgefunden, dass man dem Hochsensibilität sagt oder auch hochsensitiv oder auch Neurosensibilität. Das ist so eine angeborene Eigenschaft vom Nervensystem, wo Reiz stärker und differenzierter wahrnimmt und dort verarbeitet. Und hochsensible Menschen reagieren aber intensiver auf so Sinneseindrücke oder Emotionen und soziale Stimmungen. Aber es hat natürlich auch Kehrseite. Genau.
Und das wäre Kehrseite wäre?
Ja, du bist ein bisschen anfälliger für Stress oder schwierige Situationen bringen mich schneller wirklich so in Stress. Oder ich reagiere dann auch intensiver auf positive wie auf negative Erlebnisse. Das heisst, negative Erlebnisse grübeln viel länger hinter sich nach. Und Leute tut ja, kann so sein, dass du ein erhöhtes Risiko so hast für Depressionen, Burnout und so Angststörungen.
Okay, also das heisst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das grundsätzlich etwas, wo du, also zum jetzt gerade ein Beispiel machen, und vielleicht kannst du gewisse Sachen noch ergänzen. Wenn man hochsensibel ist, dann nimmt man gewisse Sachen anders wahr. Das ist ja das, deine Erkenntnis unter anderem. Du hast das Gefühl gehabt, ja, die anderen nehmen das so wahr, wie ich das wahrnehme, bis zu dieser Erkenntnis gekommen bist. Und das führt natürlich irgendwo dazu, dass, also wenn du jetzt, wenn wir das in einem Beispiel, in einem Kontext setzen, du bist an einer Party, an einer Geburtstagsparty und es ist zum Beispiel laut. Es ist laut, man redet miteinander, es sind viele Leute rum. Und das kann für dich jetzt zum Beispiel oder für jemanden, der hochsensibel ist, störend wirken. Mhm. Geht es so in die Richtung? Das heisst, ja. Es sucht dir irgendwo durch die Energie weg, wo du vielleicht zu Beginn gehabt hast, wo du gesagt hast, ja, wir gehen an die Party. Das sucht dir quasi wie weg und du bist wie so, ja, energielos. Du bist wie ja, ausgelaugt.
Ja, oder stell dir das vor, weißt du, und jetzt irgendwie in ein Restaurant gehst, ein paar Kollegen am Tisch, gehst du zu Nacht essen. Und das ist im per se, in einem Restaurant, ist schon mal Leute, es läuft Musik und du hast die Geräusche, die Nebengeräusche von all diesen Tischen um dich drumherum. Und dann hocke ich mitten in diesem Tisch mit meinen Kollegen oder mit meiner Familie und dann nimmst du all die Geräusche drumherum, jedes Messerwetzel, jedes Glas Kliro oder was dann hinter der Bar, in der Theke, beim Servicepersonal abläuft, nimmst du irgendwie geräuschmässig wahr. Und dann ist es in dem Moment, solltest du Konservation führen mit deinen Gegenüber und dich dann auf das zu konzentrieren. Das kann ich. Aber es, wie du vorher gesagt hast, es braucht extrem Energie und ich komme dann an so Abend schlage heim und kann ich mal, ist egal, wenn ich heimkomme, ob es Mitternacht ist, am Morgen 1 oder 2, ich kann dann nicht sofort liegen. Ich brauche wirklich einen Moment noch, fast eine Stunde quasi, brauche ich nachher noch, zum ein bisschen zu fahren, um irgendwie wieder auf einen normalen Pegel zu kommen, dass ich kann sagen, ah, jetzt kann ich schlafen. Dann bist du nur so voller Spannung und voller Energie, dass man es zuerst einmal irgendwie ein bisschen setzen. Und das ist natürlich extrem Energieraumen, wie du gesagt hast.
Nimmst du auch das Gefühl von den Leuten oder von der Umgebung wahr?
Ja, ich kann es so in einen Raum eingehen und ich kann dir den Moment dann nicht sagen, ich kann das nicht in Wort packen, was da für Stimmungen auf mich wie so Lawinen auf mich einprallen. Erst im Nachhinein, ich merke etwas, hier ist etwas. Aber ich kann es fast nicht in Wort, die Stimmung in Wort packen, ist manchmal schwierig. Mein Mann fragt mich, ja, was nimmst du jetzt gerade wahr? Und dann sage ich, ich weiß auch nicht, überträgt sich auf mich, dass ich merke, hier ist ein guter Vibe, hier ist eine gute Stimmung. Dann wirkst du euch, oder es wirkt sich gerade sofort auf dich aus, dass ich euch wie aufgelöster bin, oder fröhlicher bin, oder leichter bin. Und manchmal bist du so in einer Stimmung oder ist eine Person neben mir, wo du merkst, boah, jetzt hier ist irgendwie wie eine Schwere um mich herum. Aber ich kann es dann also nicht packen und weiss also nicht, was ist jetzt mit der Person? Oder, ja, ich merke einfach, hier kommt etwas Schweres auf mich zu. Es ist auch schwierig für eine normale Person, das greifbar zu machen, wenn du das nicht selber erfühlst oder erahnst.
Gut, das ist natürlich auf einer anderen Ebene, gell, wo man jetzt da, wo du eine gewisse Feinsensorik halt ausprägter hast, wie, ich sage jetzt mal, der 0815 Mensch oder der Standard, sag ich jetzt mal so, oder? Ich meine, es ist schon ein bisschen auch wie der Elefant im Raum. Das, vielleicht kennt das der eine oder andere, oder? Das ist wirklich ein Elefant im Raum, du kommst in ein Meeting in einer Unternehmung, dann merkst du, irgendetwas ist da, oder es ist eine gewisse Schwere, und vielleicht kennt das die eine oder andere. Gewisse sagen dem Bauchgefühl, das kann man auch so interpretieren in dem Sinn, oder so benennen. Ja, ist noch spannend. Ich frage, weil ich habe gestern eine Geburtstagsparty gehabt, und das Beispiel, das ich jetzt gefragt habe, ist wirklich etwas, was ich selber gestern als eigene Erfahrung erleben durfte. Musik ist gelaufen, Geburtstagsfest mit vielen Leuten. Ich habe gemerkt, und nach meinem Arbeitstag habe ich einfach gemerkt, okay, das hat Kinder gehabt natürlich, oder die haben auch eine gewisse Lautstärke, dass das ist mir dann irgendwann zu viel geworden. Aber nicht, dass ich jetzt Also ich würde mich jetzt nicht als hochsensibel einstufen, aber ich habe gemerkt, dass da jetzt zum Beispiel für mich der Reiz ist dann ein bisschen zu viel geworden oder das ist ein bisschen zu gross gewesen. Oder? Du hast ja gesagt, du bist ja grundsätzlich, die Initialzündung ist ja die Weiterbildung gewesen als systemischer Coach. Hast denn du das nachher vertieft, also beziehungsweise du hast es ja nachher vertieft, aber was für eine Methode hast du verwendet? Das würde mich mal interessieren. Und was mich auch noch interessieren ist, wie gehst du damit um? Weil wenn du energielos bist, am Abend zum Beispiel, und du solltest, oder wir sollten ja vielleicht noch gewisse Sachen machen und du bist noch Mutter, dann sollten wir noch kochen vielleicht oder irgendwie so. Wie geht man damit um? Also die Frage. Zuerst mal, wie hast du es weiter recherchiert? Beziehungsweise gibt es da Tools oder Möglichkeiten dafür, wie ich das ausfindig machen kann? Oder geht man da zu einem Arzt oder wie auch immer? Und wie geht man damit um? Ja? Was für Praktik hast du für dich?
Ja, ich habe dann das wirklich, ja, wenn es so zuerst mal bewusst wird, dass du realisierst, Gott, ich bin wirklich irgendwo ein Stück weit anders als die anderen, habe ich deshalb auch recherchiert, was ist das so, und habe dann auch so einen Selbsttest gemacht, so einen Online-Selbsttest habe ich gefunden. Der hat mir noch gut gedacht, den habe ich noch gemacht und da ist mir so ein bisschen bestätigt worden. Aber ja, wenn jetzt das jemand, ich für mich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich müsste das nur von einer Fachperson wirklich eine Diagnose und eine Bestätigung bekommen. Aber wenn jetzt das jemand wünscht, würde ich das vielleicht empfehlen. Für mich ist persönlich die Bestätigung gewesen, dass ich dachte, okay, das, was ich halt jahrelang wirklich mir so vorgestellt habe, dachte, das ist dann mit dem Test wie bestätigt worden. Und seit mir das bewusst ist, wird mir halt dann auch so gewisse Verhaltensweise an mir selber bewusst. Früher habe ich gedacht, ja, okay, jetzt bist du halt ausgelaugt, jetzt bist du halt müde. Und mittlerweile weiss ich, warum ich müde bin. Und das macht es vielleicht euch einfacher, deinem Umfeld das mitzuteilen. Wenn du halt jetzt einfach mal ein bisschen länger schlafen musst oder halt dann einfach wirklich sagen, hey, hinach bin ich auf der Felge, es geht nichts mehr, dass die das Bewusstsein drumherum hat das schon ein bisschen einfacher gemacht. Das kannst du sagen, warum du jetzt so müde bist und warum du jetzt gerade nicht mehr magst. Und was es euch ist, ich merke euch, dass ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es ist wissenschaftlich so, dass du die Gabe irgendwie euch deinen Kind weitergibst. Also bei mir weiss ich jetzt, ich habe es von meiner Mama bekommen. Und ich habe es sicher auch in einem von meinen Jungs weitergegeben. Und ich merke jetzt gewisse Verhaltensweise bei ihm. Er ist jetzt so im typischen Teenager-Alter, was halt manchmal mit ihm die Emotionen durchgeht. Und ich kann es jetzt wie einfacher handeln, weil ich von mir selber weiss, woher das kommt. Wenn ich jetzt bei ihm merke, er zieht sich zurück und ins Zimmer, dann weiss ich euch an, es ist eine absolute Reizüberflutung, die er jetzt auch gerade durchmacht. Jetzt müssen wir einfach auch schnell sein. Das hat sicher hier, ich in der Familie, hilft es sehr. Das Kind hat endlich einen Namen. Die Hochsensibilität hat endlich einen Namen. Und mit dem kannst du viel besser drumherum Sachen wie nachher erklären oder greifbar machen. Was vorher hast halt einfach, ja, bist vielleicht belächelt worden. Jetzt nicht gerade unbedingt in der Familie, aber einfach so, aber wenn du im Ausgang sagst, hey, ich mag nicht mehr, ich muss heim, ist es halt so Unverständnis da gewesen. Genau.
Dein Sohn hat offensichtlich für sich mal eine erste Praktik herausgefunden oder entdeckt, wo ihm kann helfen, da, ich sage jetzt mal, ein bisschen oben runterzukommen, oder? Und die Reizüberflutung ein bisschen zu minimieren. Und die zu verarbeiten wahrscheinlich auch, oder? Was hast du für dich entdeckt?
Ja, jede Person, die hochsensibel ist, hat da verschiedene Tools oder verschiedene Sachen, die ich dort anwende. Ich persönlich habe gemerkt, dass mir halt der Sport hilft, vor allem gerade eben in der Natur draußen sein, mit einem Melon unterwegs sein oder Joggen oder was ich euch wirklich habe gelernt, schätzen, ist das Schwimmen, unter Wasser sein, quasi, in dem, dann wird es so ein bisschen geräuscharm, wenn ich unter Wasser bin. Und das schätze ich extrem. Oder ich habe mir euch angewöhnt, wenn ich mit dem Zug reise, viel mit dem Zug unterwegs bin, dass ich Ohrenputzen drin tue. Das ist irgendwie für mich wie so angenehmer, ja, genau. Da kann ich die Geräuschkulisse um mich um ein Stück weit wie minimieren. Und mit meinem Sohn merke ich auch, dass er macht viel über Musik hört. Er hört viel dann extrem Leute Musik über Kopfhörer, zieht sich so zurück. Oder halt bei ihm ist auch der Sport, den er absolut braucht, wo er sich auspowern kann und halt dann die Energie vielleicht nur rauslassen, wenn er vielleicht den Tag durch muss. Du musst dir vorstellen, ich weiss, da kann mir das vorstellen, auch bei ihm ist es so. Und dann, gerade in der jugendlichen Zeit, wenn du halt viel die Bauchgefühle von der anderen Person wahrnimmst, dann reagierst du quasi auf das Bauchgefühl. Das heisst, irgendwie die Person sagt dir irgendetwas und unten im Bauch sendet die Person aber ganz ein anderes Signal. Und ich glaube, er wie ich reagieren dann auf das Bauchgefühl und gibst dann vielleicht eins zu eins eine Antwort zurück, was nicht dem entspricht, was die Person oben aus dem Müll rauslässt, aber was eben auch die Person beim Bauch dir signalisiert. Und dann verkommst du dann so Reaktionen wie, hä, du erzählst ein Kabis und du bist wie ja, als Lügner dargestellt oder irgendwie du bist komisch. Und das nimmt er ja dann auch irgendwie mit, dass er das merkt. Oder das verkommt er ja dann auch zu spüren. Und ja, das ist, glaube ich, eben dann sehr schwierig. Glaube ich, auch als Jugendlicher bin ich viel falsch verstanden worden, viel als Lügnerin dargestellt worden. Und ich denke, ich habe dann immer gedacht, nein, ich sage ja genau die Wahrheit. Ich sage ja genau das, was die Bücher mir sagt. Aber die Person hat es logisch nicht ausgesprochen. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Und irgendwo durch ist das auch egal. Also nicht irgendwo durch, sondern ich sehe das als egal, oder? Ich sehe das weniger als Defizit, sondern das ist eigentlich ist das ein Skill, wo, wenn man es richtig einsetzt, viel Vorteile kann mit sich bringen. Oder?
Ja, das ist wieder die Kehrseite von der Medaille. Das ist wieder das, was du sagst. Das ist extrem dann eben das Positive. Jetzt gerade als Coach öffnet dir das natürlich sehr schnell geht. Herzen zu den anderen Personen. Also ich kann extrem schnell Verbindung zu meinem Gegenüber aufbauen und kann dann da halt vielfach, ich sage, also ich erkläre es also so, ich bin so wie der Bauchdenker und nachher auch der Bauchredner. Und kann dann vielfach gerade so bei der Person Sachen, die bei ihr oder bei der Person im Bauch abspielt, kann ich dann ihr aber sowieso greifbar machen, dass es für sie nachher aha, so genau, du sagst genau das, was ich immer schon gedacht oder gefühlt habe. Und ja, das ist dann für mich relativ etwas Einfaches, weil es gerade so offensichtlich ist, ja.
Ja, vielleicht ist es der Person auch nicht bewusst, oder? Also ich meine, der erste Schritt in einer Veränderung oder in einer Transformation ist einmal das Bewusstsein, oder? Also es muss man zuerst mal irgendetwas bewusst sein. Ich habe mal, jetzt, wo du ein bisschen geredet hast, dann nachher auch so ein bisschen anfangen, die Frage zu stellen, ja, wo unterscheidet man jetzt Hochsensibilität von einer ADHS oder eben ausgesprochen Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung? Ich meine, ich bin kein Arzt, das muss man an der Stelle sagen, Disclaimer an der Stelle. Aber wenn ich ja, oder, als Methode Sport ist ja mit Bewegung, brauche ich, oder vielleicht ist gerade das so ein bisschen ins Gleiche rein, oder? Ist einfach mal so ein Gedanke, wo mir jetzt da aufgekommen ist, wo du jetzt darüber geredet hast. Vielleicht haben gewisse, die ADHS haben, auch eine gewisse Hochsensibilität, oder? Und tun das so, ich meine, Sport ist etwas, was ich auch sehr gerne mache. Und ich kann mich noch nie testen lassen, weder auf ADHS noch Hyper- oder Hochsensibilität. Ich habe zwar den Test auch mal gemacht, ich bin als kurz vor der Mitte in dem Sinne, also ich bin nicht als hochsensibel eingestuft worden. Ich bin aber ziemlich überzeugt, dass das in meiner Familie auch der Fall wird sein, wenn ich meine Kinder anschaue und meine Frau. Aber gibt es vielleicht sogar einen Unterschied oder nicht? Ich meine, das müssen wir jetzt nicht wissenschaftlich belegen, oder Mariette? Aber vielleicht hast du da noch Gedanken dazu.
Ich weiß nicht. Es kann sein, gell? Ich bin auch wie du nicht Arzt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ich bin hochsensibel, aber ich glaube jetzt, dass ich weiß nicht, ob man das in Verbindung bringen kann mit dem, was du gesagt hast. Quasi leicht dort zusammenhängt. Vielleicht, ja, vielleicht bin ich irgendwie im ADSH-Spektrum, weißt du, wie ich meine? Es kann sein, das Spektrum ist ja, man ist ja nicht viel oder weniger, weißt du, wie ich meine? Also, ja, auch mit der Hochsensibilität, du bist ja wie auch in einem Spektrum drin. Und ich glaube, jeder ist ein Stück weit hochsensibel. Der eine vielleicht aber mehr oder der andere vielleicht weniger. Weißt du, wie ich meine? Wenn du nimmst vielleicht, du nimmst ja auch, alles ist ja Wahrnehmung heute. Und jeder nimmt ja irgendetwas wahr, weißt du? Und ich nehme es vielleicht ein Stück weit intensiver wahr, wo vielleicht du. Aber du nimmst ja auch Sachen wahr, weißt du? Und darum ist es sehr, ja, es ist ja sehr noch schwierig, dass. Es ist, glaube ich, wissenschaftlich noch gar nicht so richtig gross erforscht, hat die ganze Hochsensibilität. Ich glaube, so, wenn ich mich erkundigt habe, ist das alles noch so ein bisschen in den Kindern steckt, so ein bisschen in den Kinderschuhen, dass man erst das jetzt so anfängt zu erforschen, für das ein bisschen zu differenzieren, ja, was nimmt gewisse Leute intensiver oder weniger intensiv wahr. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da bei gewissen Menschen ein intensiverer Zusammenhang besteht zu diesen Themen.
Ich bin mal vor circa eineinhalb Jahren an einem Anlass und hatte verschiedene Speaker gehabt. Einer davon war der Patrick Würsch, der Doktor oder Professor Doktor, Patrick Würsch. Er ist ein Schweizer und der pusht das Thema Hochsensibilität recht. Hat auch letztes Jahr, glaube ich, einen Anlass gemacht für quasi hochsensibile Personen. Es gibt noch ein anderes Wort dafür. Man hat da, glaube ich, irgendwie Neurodivergenz. Glaube ich, irgendwie so, wenn ich das
richtig. Ja, also ich habe nur verkehrt Neurosensitivität. So.
Okay. Aber hast du von Patrick Würsch schon mal gehört?
Mm-mm.
Ja, musst du mal schauen. Es ist, jetzt würde ich aber mal die Brücke schlagen zu deinem Alltag, vor allem zu deinem Coaching-Angebot bzw. Coaching-Ansatz. Das hat ja eben, wie gesagt, wie wir es im Vorfeld besprochen haben, oder? Die Skills, die Fähigkeit bringt aus meiner Sicht in diesem Kontext ganz viel Vorteil, weil ich, ja, du spürst oder fühlst gewisse Sachen, die die Person eben vielleicht gar nicht möchte aussagen. Oder ja, in dem Sinn vielleicht auch nicht anschauen, oder? Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Was bietest du an, beziehungsweise wie sieht das Angebot aus?
Also das Einzige, was du sagst, das ist es, im Coaching-Bereich hilft es mir extrem, dass ich die Leute recht schnell kann warnen oder recht schnell kann aufzeigen, wo das Problem ist oder wo sie Problem hat. Das hilft extrem. Ich habe gemerkt, dass es mit den Methoden, die wir da gelernt haben, die wir zusammen ja gelernt haben, die Methoden funktionieren recht gut. Ich habe mir dazu angeeignet, dass ich nachher wie so quasi das nur visualisieren und dass ich den Leuten nachher wie anhand von so Zeichnungen die Situation nachher gerade aufzeichne. Dass ich kann sagen, da stehst du und dann zeichne irgendwie jetzt mal das Göckeli und sage, und das ist deine Situation, da drumherum bewegst du dich und das gibt ja sehr noch lustige Zeichnungen. Aber ich merke, dass das, sobald dass sie dann das Bild oder die Zeichnung vor sich haben, wenn ich so schnell durchkritzle, sage, da ist noch dein Ehemann und da sind deine Kinder oder da ist jetzt deine, in einem beruflichen Kontext, sage, da ist dein Chef und das sind deine Kollegen. Und das ist so, kann in Verbindung bringen und kann aufzeichnen, das nehmen wir nachher extrem mit. Das ist wie viel hilfreicher als jedes gesagte Wort, das ich dann sage. Die, so mit so diesen Zeichnungen, ich sage dann immer so Visual Thinking, dann siehst du das dann wirklich gerade so, ja, das macht extrem viel aus. Und das ist jetzt so eine Methode, die habe ich mir jetzt angeeignet oder die hilft mir euch, dann ihre Situation oder das Problem quasi auf einem Bild oder auf einem Blatt aufzuzeichnen.
Aber das heisst ja eigentlich auch im Umkehrschluss, also das heisst ja, dass die Person ja visualisiert auch den Sollzustand oder immer nur den Ist-Zustand?
Der Ist-Zustand, das ist eben, schauen, so sieht es jetzt gerade schnell bei dir aus.
Okay.
Genau.
Okay, über grafische Sinnesorgane in dem Sinn oder über, genau. Über die grafische Interpretation natürlich die Situation mal ein bisschen abzubilden. Also.
Ja, und ich glaube gerade so, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, mit Kindern oder Jugendlichen, als Beispiel, ich habe einen Jugendlichen, der hat einen recht schwierigen Rucksack und der hat von sich uns das Gefühl oder hat so der Glaubenssatz in sich, ja, ich bin das Problem. Und egal, wo er reinkommt oder in welche Situation, wo der reinkommt, denkt er schon, wenn es eine Diskussion gibt, wenn es irgendwie Leute ist, denkt er schon, ah, es ist wegen meiner, ich bin das Problem. Und ich habe ihm dann einmal so mit einer Zeichnung aufgezeigt und gesagt, ja, du bist nicht das Problem. Vielleicht hat die Person hat ein Problem mit sich selber, aber er macht das sofort zu seinem Problem, weil er es, glaube ich, halt von Kindheit halt, hat noch eine Lernschwäche. Von Kindheit kriegt er, glaube ich, ja, du bist ist das Problem. Und das hat er so verinnerlicht, dass er wirklich, egal wo der dran herläuft, denkt er, wenn irgendetwas gerade nicht funktioniert, wenn es irgendwie Leute ist, wenn es irgendwie Konflikt gibt, denkt er sofort, ah, ich bin das Problem. Und dabei geht es gar nicht um ihn. Und ich kann mir jetzt schon so mit so grafischen Darstellungen kommen, sagen, du bist im Fall gar nicht das Problem. Deine Mutter hat jetzt einfach gerade ein Problem mit der Situation oder mit sich selber. Und du bist gar nicht dabei getroffen. Und das hilft jetzt dem, glaube ich, die Erkenntnis hat jetzt dem recht viel geholfen. Das ist ja bei allen so. Sobald dass du dir Sachen bewusst wirst oder wird, dann kannst du es nachher auch verändern oder kannst du es einfacher nachher mit dem Lehrer umgehen.
Genau. Nochmal, ich wiederhole mich, der erste Schritt in die Veränderung ist das Bewusstsein.
Genau.
Ja, genau. Und wie kommen denn, vor allem Jugendliche, wie kommen Jugendliche überhaupt auf die Erkenntnis, dass sie etwas Externes haben müssen oder sollten haben, sie müssen ja nicht, sie sollten oder brauchen, wo sie in dem Prozess, sage ich jetzt mal, es ist ja dann nachher auch eine Veränderung, eine Transformation, wenn man es so möchte benennen, um gerade die Brücke zum Podcast zu schlagen, dass sie überhaupt etwas in die Richtung machen.
Ja, das ist jetzt das ist eine gute Frage. Ich arbeite ja nur in einer Stiftung mit Lernbeiträchtigung durch Jugendliche oder die Stiftung Bild und Jugendliche uns, die eine Lernbeiträchtigung haben. Und in dieser Stiftung will ein bisschen andere Wege gehen. Die sagt ja, ihr Motto ist Lernen fürs Leben. Und sie hat so viel das Gefühl gehabt, oder man ist so ein bisschen wie so, ja, unsere Jugendlichen müssen nicht perfekt können, Mathe machen. Die müssen nicht perfekt können, irgendwie grammatische Sätze schreiben. Es ist viel wichtiger, dass wir die in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen. Und in diesem Rahmen haben sie mich angefragt, ob ich da weil die Jugendlichen ein bisschen coachen. Und das ist für mich auf einmal eine sehr coole Aufgabe. Und ich bin so grosszügig von der Stiftung, dass sie das erkannt hat, dass das eigentlich die Jugendlichen viel weiterbringt. Und gerade Jugendliche immer so einem Setting, wo ja fast alle einen extrem schweren Rucksack schon tragen und von daheim uns, wo viele von, ja, zerrüttelte Familiengeschichten mit sich bringen. Und gerade in diesem Setting bringt das dann natürlich sehr viele Geschichten mit. Ja, also da kann ich sehr gut tätig sein. Aber sonst, jetzt nebst dem, ist es schon schwierig, dass Kinder nachher den Weg zu mir finden. Wir müssen dann immer über die Eltern gehen. Und ich begleite auch immer noch seit Jahren ein Skilager mit euch so Jugendlichen mit der Oberstufe. Und das ist wahnsinnig. Da hat fast jedes von diesen Jugendlichen habe ich schnell einen extremen Zugang gehabt in der Woche bei dem Skilager. Und da merkte ich nachher schon, das ist nachher dann so ein bisschen mein Ding. Mütter Teresa will dann natürlich jedem Kind helfen. Und da müsste ich nachher schon sagen, hey, nein, das kannst du jetzt nicht auch noch zu deiner Aufgabe machen. Das kannst du jetzt nicht auch noch zu deinem Problem machen. Weil da könntest du so vielen Jugendlichen helfen, weil du siehst, auch hier knörzelt es und da knörzelt es. Aber es muss ja nachher dann der Weg über die Eltern gehen. Und dann ja, ist es dann schon schwierig, dass gerade die Jugendlichen so direkt zu mir den Weg finden, wenn es nicht so über, wie ich vorher gesagt habe, über eine Institution ist oder über eine Schule oder so. Und das hat mich nachher auch so ein bisschen zum Nachdenken gemacht und gedacht, hey, ich muss vielleicht auch noch einen anderen Weg gehen. Und ich habe dann irgendwie mal so gedacht, hey, wie wäre es, wenn man dann mal die Eltern würde auf so Sachen sensibilisieren, wenn sich die Eltern bewusst würde werden, was sie in einer Erziehung schon erreichen könnten, dass nachher schlussendlich das Kind nicht mit so negativen Prägungen oder negativen Glaubenssätzen dasteht. Weißt, ich weiss, du und ich, wir sind selber älter und wir wissen, älter sein, das kann man ja eigentlich nicht lehren. Das wird man einfach. Aber wenn du als Älter vielleicht aber schon weisst, wie dich deine eigene Kindheit auf einmal geprägt hat und wie extrem wichtig die Kindheit für dein Kind heute ist. Und wenn du gewisse Sachen wüsstest, wie du könntest reagieren, dann würde das vielleicht euch beim Kind nicht so zu negativen Verletzungen oder Prägungen oder Glaubenssätzen kommen. Das ist mittlerweile so ein bisschen ein neuer Weg oder ein neuer Ansatz, den ich will probieren zu gehen, dass ich denke, ja, ich will die Eltern ein bisschen sensibilisieren auf so Thematiken.
Also ich kann dem nur zustimmen in dem Sinn, oder Marietta? Also grundsätzlich finde ich es schön, den Ansatz würde ich unbedingt weiterverfolgen, weil ich sehe das schon auch so. Also es steht und fällt mit uns Eltern, jetzt im jugendlichen Kontext. Weil, ich meine, ja, wir das kannst du nicht lernen. Du wachst drin als Ältere sein und gewisse Handlungen sind natürlich aufgrund von ja, Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Oder? Also ich meine, es wiederholt sich ja immer wieder. Oder? Das, was meine Eltern mit mir gemacht haben, mache ich. Und die Tendenz ist gross. Außer es hat mich so negativ geprägt, dann sage ich, das wird die eben genau nicht machen wie meine Eltern. Ja, dann hat es mich negativ geprägt. Oder? Es gibt, ich meine, da können wir wahrscheinlich hunderte Sachen aufzählen und ich selber auch, wo ich anders machen, einen anderen Ansatz fahre. Auch weil man jetzt wahrscheinlich gewisse Sachen halt einfach besser weiss. Also es ist, ich meine, es ist schon wissenschaftlich, haben ja verschiedene Entwicklungen stattgefunden in dieser Zeit, bis ich Vater geworden bin. Oder? Und für mich ist ganz klar, also die grösste Veränderung sind die Kinder gewesen bei mir.
Ja.
So, die heben dir den Spiegel an und dann fängst du an zu reflektieren. Und für mich ist Selbstreflexion natürlich eine von diesen Sachen, wo ich muss sagen, ja, also das kann doch irgendwie nicht sein, dass das Kind, also irgendwie sehe ich mich wieder in dem Kind. Mhm. Ich will das eigentlich gar nicht.
Mhm.
Und dann fängst du an selbst zu reflektieren und irgendwann kommst du zu der Erkenntnis, okay, ich muss einfach meine Handlung oder ja, was es auch immer ist, ich muss anders intervenieren, damit das Kind nicht mehr so reagiert, wie es vorher reagiert hat. Oder? Also ich meine, wir sind ja die grössten Vorbilder. Und ich kann mir schon vorstellen, das Beispiel nochmal von dir, wo du gesagt hast, ja, der Jugendliche ist ja quasi das Problem. Ich meine, die Kinder bis zu einem gewissen Alter nehmen ja die ganze Verantwortung auf sich. Also sie sehen sich immer als Problem, wieso das die Eltern nicht gut geht oder gereizt sind oder was auch immer. Das ist ja wissenschaftlich auch erwiesen bei den Kindern. Oder? Und bis etwa 7 Jahre ist das Unterbewusstsein, also der Filter ist ja noch nicht, ist alles offen. Also das wird alles aufgesucht. Man kennt es ja, oder?
Mhm.
Die Kinder, die hören irgendetwas, suchen es auf wie ein Schwamm und dann sagen sie es. Und dann fragst du dich, ja, woher haben sie, ich habe das ja gar nie gesagt, aber vielleicht hat es irgendjemand anders gesagt. Ich meine, gewisse Sachen können wir beeinflussen, gewisse Sachen müssen wir beeinflussen. In unserer Familie können wir gewisse Sachen beeinflussen und unsere Handlung, und das fängt immer bei uns an. Da bin ich 100% überzeugt. Die einzige Person, die wir verändern können, sind wir selber.
Genau. Aber weißt du, du sprichst jetzt so ganz viele Handlungen an, die bewusst sind. Aber es sind ja auch sehr viele unbewusste Handlungen, die du als Eltern irgendwie wie weitergibst. Oder also ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist irgendwie so, ich sage immer, die Abmacherei. Gott, bei diesen Kindern ist ja das irgendwann wird das zu einem riesen Thema, wenn man mit den Spändchen abmachen will. Und dann machst du vielleicht in der Pause, frag mal, hilfst du am Nachmittag abmachen? Und dann ist ja, ja. Und dann tut man dann am Mittag, ich mag mich nur an meine Zeit erinnern, am Nachmittag so um 1 ist dann Mama am Telefon und muss mit der anderen Mutter telefonieren, um abzumachen. Wer, wenn, wenn man sich trifft und welches Kind zu welchem geht. Und dann ist bei meinem Sohn ab und zu halt so der Fall getroffen, dass dann einfach dann plötzlich nicht mehr ist gegangen. Aus welchen Gründen auch immer. Es war wirklich gewesen, dass die andere Person schon etwas abgemacht hat. Die Mütter haben gesagt, ja, heute Nachmittag geht es nicht, wir müssen zum Arzt. Logisch, das hat das Kind ja dann nicht können wissen, wenn es abgemacht hat. Aber es war schon in der Situation, dass man mir gesagt hat, ja, weisst, sie haben jetzt schon das Zweite abgemacht, ja, und mit einem dritten Kind, ja, lieber sie doch jetzt das Zweite spielen, er kann ja ein anderes Mal kommen. Und für mich als Erwachsener sagst du einfach so, ja, das ist okay, dann machen wir halt ein anderes Mal ab. Aber die Situation für meinen Sohn in dem Moment, das ist dramatisch, das ist höchst schlimm. Weißt du, was ich meine? Wir als Erwachsene, wir haben ja ganz andere Probleme heute, oder? Und für uns ist das ein Pipifax-Problem. Aber für den Moment, für das Kind, ist das ein riesiges Problem. Und es ist riesig schlimm, dass es jetzt nicht kann spielen kann zum anderen Kind. Und ich glaube nur schon, wenn du als Eltern mal dir bewusst bist, für uns ist jetzt das wirklich schlimm. Und dann kannst du vielleicht auch anders reagieren als Eltern und durch die Situation nicht so wie üblich verharmlosen und sagen, ja, ja, das ist ja nicht tragisch, du spielst halt mit dir schon hier, du spielst halt alleine, sondern halt einfach wirklich sagen, ja, gell, das ist jetzt sehr enttäuschend, das würde mich auch enttäuschen. Und das gibt dem Kind dann irgendwie ganz ein anderes Gefühl, als wenn man es dort verharmlosen. Und ich glaube, das Bewusstsein, das ist vielen Eltern nicht, wie viel schlimm so Situationen bei einem Kind sind.
Ja, ja, absolut. Also du zeigst Verständnis für die Situation und versuchst natürlich auf Augenhöhe zu kommunizieren und auf Augenhöhe zu sein mit dem Kind und nicht quasi, ja, eben, ja, ist es halt so, gibt andere Alternativen oder so.
Genau, genau. Weil, ja, ich habe mir dann irgendwie euch angewandt, meinen Sohn in dem Moment wirklich in den Arm zu nehmen, immer euch körperliches Gefühl geben, hey, es liegt nicht an dir. Nicht, weil für ihn ist es wie eine Ablehnung, weißt? Und ich habe mal probiert, die Situation aufzuzeigen, dass die Ablehnung nicht mit ihm, dass nicht er sich dort abwertet. Ich werte jetzt, weil die andere Person mich nicht mag, darf ich jetzt nicht dort spielen. Weißt du, wie ich meine? Dass er wirklich das Gefühl hat, dass er das Gefühl aber nicht überkommt. Und ich habe es dann auch vielfach ja, realisiert, wenn man das Kind einfach in dem Moment würde in den Arm nehmen, dass das schon die körperliche Nähe, die Liebe, die du deinem Kind in dem Moment kannst geben, aber schon sehr viel könnte ausmachen.
Ja, absolut, ja. Es geht auch ein bisschen die richtige Anerkennung, oder? Dass quasi, du ihm die Anerkennung auch zeigst, dass du mitfühlst, dass er sich verstanden fühlt, oder? Das ist eigentlich das. So.
Genau, und ich glaube aber gerade, wenn man Eltern auf so Situationen kann sensibilisieren und sagen, ja, gerade an dem Beispiel, das ich vorher erklärt habe, dass das eben für das Kind in dem Moment eine dramatische Situation ist. Wenn man die Eltern auf das sensibilisieren kann, dann machst du vielleicht bewusst eine andere Handlung und gehst aber anders auf dein Kind zu und merkst, jetzt gib ich mir schnell mal einfach eine Umarmung. Ich kenne euch viel so von Eltern, die Kinder am Abend nicht wollen einschlafen. Das ist einfach, ja. Und dann probieren sie irgendwie mit einem Rhythmus und ja, immer zur gleichen Zeit. Und man probiert ja dann alles, dass das Kind irgendwie einschlafen kann. Und ich denke mir irgendwie, ja, hey, Leg einfach zu ihm her ins Bett. Es bräuchte einfach gerade diesen Moment. Es bräuchte einfach nur deine Nähe. Logisch ist das als Eltern mühsam, wenn du noch am Abend am Arbeiten heimkommst und dann irgendwie zusammen zu Nacht essen und noch ein bisschen Family-Zeit hast und dann irgendwie mal ein Kind ins Bett hast. Ja, das ist für dich ja der erste Moment im Tag, wo du mal kannst, relaxen kannst. Und jetzt weisst du irgendwie, es ist 8 Uhr und jetzt will ich meine Kinder ins Bett tun. Und jetzt muss ich da beim einen noch herlegen für eine halbe Stunde, bis dann das eingeschlafen ist. Das ist extrem mühsam als Eltern, weißt du, wie ich meine. Das fordert dich. Aber das ist eigentlich das Einzige, was das Kind in dem Moment braucht. Wir haben beim einen Sohn haben wir diese Thematik auch gehabt. Also ja, fast alle Abend, dass der nicht einschlafen konnte. Einschlafen. Und sobald dass ich oder mein Mann neben ihm ist gelegen, ist das Rückzug gegangen. Und ich habe gemerkt, wenn ich dann neben ihm gelegen bin und je mehr ich so innerlich dachte, schlafe jetzt endlich, ich will jetzt endlich.
Dann ist es nicht gegangen.
Ja, ist
es
nicht
gegangen. Also, das ist für mich, das ist Daily Business jetzt. Also, nicht aktuell, sondern seit Jahren wirklich. Das kann ich sagen. Und ja, man ist müde. Du hast mir jetzt gerade aus der Seele geredet, oder? Also, es ist wirklich so. Und ich meine, eigentlich braucht das Kind in dieser Situation einfach die Sicherheit von dir. Punkt.
Genau.
Nur das.
Genau.
Und weil es die Sichherheit hat und wenn natürlich irgendwo durch du sagst, ja komm, schlaf jetzt mal ein, mach mal, ich will jetzt mal da meine Netflix-Serie weiter schauen oder was auch immer, dann wird das ziemlich sicher nicht funktionieren. Das ist also wirklich, es mag mega spooky tönen, aber es ist wirklich so.
Nein, es funktioniert nicht. Oder aber dann kenne ich von Eltern, die dann irgendwie so ein Schlaflied oder ein Schlafritual oder weiss nicht was probieren. Ja, aber das Einzige, was du sagst, das Einzige hilft nur, leg dich mit ihm her ins Bett. Und ja, für dich als Eltern ist es mühsam, weil du weißt, nach einer halben Stunde muss ich schlafen. Also ich bin selber eingeschlafen.
Ja, das weißt du nicht mal.
Nur dummer, weil nachher stehst du auf und denkst, aha, Scheiße.
Nein, stehst schon um 12 Uhr auf, ich war vorher schon gesehen, oder? Ja.
Aber das ist so.
Schau, wir können im Fall mega lang drüber reden, Marietta. Ich schaue jetzt schnell auf die Uhr, 3/4 Stunde haben wir schon darüber gesprochen. Nein, nicht oh Gott, ist in dem Sinn positiv. Ich hoffe, wir haben eine gewisse Unterhaltsamkeit anbringen können. Marietta, ich würde dir noch das letzte Wort geben. Willst du noch etwas mit auf den Weg geben? Allgemein?
Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben viel geredet heute und ich hoffe, es ist uns zwei gelungen, halt vielleicht euch mit dem Dialog, den wir gerade so über das Älterssein, über unsere Kindheit geführt, dass vielleicht beim einen und beim anderen, die es zuhören, da vorne euch so denkt, aha, okay. Und vielleicht euch mittlerweile bewusst wird, was man als Eltern alles könnte machen oder was da für eine unbewusste Rolle in uns ist und vielleicht ja, sich gewisse Sachen für dich selber mal dran schaut, genau.
Ja, und eben, wenn man Eltern ist und ein älterer Teil hört jetzt den Podcast, dann, ihr seid nicht alleine. Ihr seid definitiv nicht alleine. Es geht vielen sehr ähnlich. Es gibt gewisse Kinder, die mehr Begleitung brauchen und es gibt gewisse Kinder, die weniger Begleitung brauchen, aber grundsätzlich geht es allen plus, minus gleich.
Genau.
Marietta, wie können die Leute dich kontaktieren? Wie bist du auffindbar? Sollte vielleicht auch jetzt ein Bewusstsein da sein, um mal einen Schritt in die Richtung zu machen mit dir?
Ja, man findet mich auf den sozialen Medien. Facebook bin ich nicht, aber ich habe eine eigene Homepage. Die heisst www.freeinsight.ch. Euch auf Instagram findet man dich unter diesem Account. LinkedIn bin ich euch. Und sonst bin ich zu tun daheim. Ich habe dort auch meine Coaching-Räume. Aber eigentlich bin ich mit meinem Coaching örtlich unabhängig. Und ja, dass man mich eigentlich easy kann kontaktieren kann. Auf meiner Homepage findet man auch die Kontaktseite. Alles easy.
Heißt das auch online? Virtuelle Coachings, ist das auch das Thema oder physisch?
Ich glaube, ich habe online, ich habe es schockiert, ich selber finde es ein bisschen schwierig, das zu praktizieren, weil ich gerade mit meiner Wahrnehmung, mit meiner Hochsensibilität kann ich mir nicht vorstellen, wie das online kann funktionieren kann, wenn ich dann so auf die Bauchthema kann kommen kann, wenn ich das Gegenüber nicht physisch vor mir habe.
Okay.
Wäre vielleicht ein neues Terrain, das ich ausprobieren müsste. Bis jetzt habe ich die Art und Weise noch nicht in Betracht gezogen.
Gut, Marietta, danke mal für deine Zeit.
Merci dir.
Ein spannendes Gespräch.
Merci dir, dass ich da dabei sein durfte. Sehr spannend gewesen.
Sehr schön.
Ja.
Ganz einen schönen Tag noch. Merci.
Merci dir euch. Ciao.
Bis dann. Tschüss.